Wenn wir in ein neues Jahr starten, ist mir es immer so ein Anliegen, uns auch so einen Text mitzugeben, der uns, so hoffe ich doch, etwas in diesem Jahr begleiten kann und der uns auch eine Ermutigung und ein Segen sein kann. Das wäre wunderbar, wenn es so wäre und der Herr uns diesen Text, den wir heute Morgen durchnehmen wollen, aufs Herz legen könnte. Er kommt aus der Psalme und es ist ein einziger Vers, also ein kleiner Vers aus dem Psalm 99. Der allererste Vers. Gar nicht viel Worte. Und trotzdem ein Vers, der ein reiches Segen darstellt. Das größte Problem, was wir mit Bibelverse haben, dass wir sagen, die Aussage darin kennen wir. Prediger wurde mal deswegen geschumpft, dass also nachher nach dem Gottesdienst kam jemand auf ihn zu und sagte, also sie sage immer wieder dasselbe. Und das sagte dann der Prediger zu dem, der ihn so ansprach, ja, habe sie es gelernt zu tun? Und darauf wurde derjenige ganz kleinlaut und sagte, ja, also nur nicht so richtig. Und dann sagte der Prediger, dann ist es auch richtig, wenn ich weiter davon rede. So ist es in der Bibel sehr oft. Wir wissen, dass das Wort fürchte dich nicht über 365 Mal vorkommt, könnte auch jeder sagen, viel zu oft. Wiederholung über Wiederholung über Wiederholung. Aber es ist eines ganz klar, wir können es gar nicht oft genug hören. Und trotzdem fürchten wir uns ja immer noch. Das ist ja ein Problem. Also ist es gut, wenn wir es hören. Fürchte dich nicht. So, jetzt aber lesen wir unseren Psalm 99. Der Vollständigkeit halber lese ich uns den ganzen Psalm vor. Würde er jetzt 50 Verse haben, würde ich das nicht tun. Aber er hat nur 9 Verse und von daher möchte ich es gerne tun. Psalm 99. Es ist kein Autor angegeben. Der Herr regiert. Es zittern die Völker. Er thront zwischen oder man kann auch übersetzen über den Cherubim. Die Erde wankt. Groß ist der Herr in Zion und hoch ist er über alle Völker. Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren. Heilig ist er. Und jetzt sage ich in Klammern dazu, preisen sollen sie, das steht zwar nicht hier, aber das ist gemeint, die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Du stellst fest die Geradheit, du übst Recht und Gerechtigkeit in Jakob. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder vor dem Schemel seiner Füße. Heilig ist er. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen zu dem Herrn und er antwortete ihnen. In der Wolkensäule redete er zu ihnen. Sie bewahrten seine Zeugnisse und die Satzung, die er ihnen gegeben hatte. Herr, unser Gott, du hast ihnen geantwortet. Ein vergebender Gott warst du ihnen und ein Rächer ihrer Taten. Erhebt den Herrn, unseren Gott, und fallt nieder an seinem heiligen Berg, denn heilig ist der Herr, unser Gott. Du noch kurz am Anfang mit uns bete. Herr Jesus, wir danke dir, dass du unser Hirte bist. Und wir danken dir, dass du uns gibst, was wir brauchen für jeden einzelnen Tag. Du übersiehst gar nichts und du bist ein vollkommener Erzieher, Seelsorger, Anleiter, Vater und Mutter zugleich. denn väterlich und mütterlich versorgst du uns. Ach, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass wir auch heute Morgen dein Wort hören dürfen. Nun hilf, Herr, allen Recht zu hören, Recht aufzunehmen. Herr, komme du in unsere Mitte. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass wir es wissen dürfen, dass du da bist. Und doch, Herr, merken wir es ja oft gar nicht. So lass es uns noch mehr erkennen und verstehen. Ja, hilf auch mir, Herr, und leite du mich an. Denn, Herr, nur wenn du redest, wenn dein Geist nun auch wirkt und seine Kraft, deine Lebendigkeit offenbar wird, dein Wort in Klarheit und in Einfachheit gepredigt wird, kann doch etwas geschehen. O, erbarme du dich über mich, Herr. Amen. Wir machen es uns relativ einfach, indem dass wir zum einen diesen ersten Vers nochmal lesen und uns einfach drei Dinge herausgreifen, die nun auch in diesem ersten Vers, Psalm 99, gesagt werde. Aber ich lese uns zuallererst nochmal diesen ersten Vers vor. Der Herr regiert, hier wird übrigens in viele Bibeln übersetzt, wie eben auch in der Schlachter 2000, da heißt es, der Herr regiert als König, und das ist richtig, das Wort Malach oder Malak, was hier steht, das ist eben ganz verwandt mit dem Wort Melek, das ist der König. Und das heißt, es ist ein Regierer eines Machthabers, ein Herrscher eines Königs. Also von daher ist es vollkommen richtig, hier zu übersetzen, der Herr regiert als König. Es zittern die Völker. Er thront zwischen oder über den Cherubim. Die Erde wankt. Die Erde bebt, so könnte man es auch übersetzen. Wir wollen drei Dinge uns näher betrachten an diesem Vers. Zum einen wollen wir uns anschauen, was heißt es eigentlich, dass der Herr regiert? Und als zweites, was bedeutet es, dass der Herr thront zwischen oder über den Cherubim? Und als letztes schauen wir uns an, wie sehr der Herr in der Lage ist, zu beeindrucken. Das wäre eine interessante Sache, wenn man jetzt also auf einmal ein Erdbeben hätte. Ne? Alle würden aufstehen, alle würden erschrecken und würden sagen, was ist los, was ist los? Niemand würde da sitzen bleiben und gelangweilt sein. Ne? Niemand. Nun stellt euch vor, dass der Herr in der Lage ist, solch ein Beben selbst auch anzurichten. Denn wenn wir ihm begegnen, wenn er uns begegnet, in seiner Heiligkeit, in seiner Größe, in seiner Macht, dann erzittern wir. Also da lesen wir etwas von dem, wie der Herr in der Lage ist, zu beeindrucken. Aber beginnen wir, wo unser Text beginnt. Der Herr regiert. Es ist ganz arg interessant, in der Auslegung nun immer wieder zu finden, wie es zwei Richtungen gibt. Die eine sage, hier ist ja die Rede von dem tausendjährigen Reich. Denn da wird der Herr Jesus Christus sichtbar auf der Erde regieren. Und die andere sage, sein Reich ist ein gegenwärtiges Reich und er regiert jetzt. Ich denke, dass beides richtig ist. Ich will es euch aber auch beweisen, damit ihr versteht, warum ich das auch sage. Zum einen lesen wir in Bezug auf die jetzige Regierung Jesu Christi im Kolosserbrief einmal im Neuen Testament, Kolosser 1, Vers 13, folgendes. Kolosser 1, Vers 13. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat, wohinein? In das Reich des Sohnes seiner Liebe. In das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt sind wir hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jetzt ist er König und regiert. Das wusste übrigens auch schon der David und er erklärt es uns einmal im Psalm 103. Im 19. Vers sagt er folgendes: Der Herr hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron und sein Reich herrscht über alles. Das ist eine klare Aussage. Der Herr herrscht, der Herr regiert. Man kann nicht sagen, dass der Herr Jesus Christus erst regiert im tausendjährigen Reich. Dort wird er sichtbar auf der Erde regieren. Das ist vollkommen richtig. Aber er regiert auch schon jetzt. Der Herr regiert. Nun, wenn ich das so dastehe habe und ich kann mir gar nicht vorstellen, wer sagt das jetzt, dann ist das manchmal ganz schwierig. Dann ist es einfach so eine sachliche Aussage, wo ich jetzt sagen könnte, ach ja, das befürworten wir auch. Aber was heißt es eigentlich? Was bedeutet es eigentlich? Ich will euch aus dem Psalmen auch einen Vers aufschlagen, wo wir es nachlesen können. Im Psalm 5, da hören wir etwas von dem David. Und jetzt müsst ihr euch hineinversetzen in die Situation des Königs David. Also, wir schauen uns an, was es bedeutet, der Herr regiert. Als Beispiel schauen wir auf den David, was es für ihn bedeutet hat. Psalm 5 heißt es, dem Vorsänger zu Nechilot, ein Psalm von David. Also der David hat diesen Psalm geschrieben. Vers 3, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Wisst ihr, was das Besondere daran ist, an dieser Aussage? Das Besondere ist, dass David selber König ist. Und er hat wirklich den Auftrag zu regieren und zu herrschen über Israel. Er wurde von Gott dazu berufen, zu regieren und zu herrschen über Israel. Dazu wurde er gesalbt von dem Samuel und als König eingesetzt. Und jetzt sagt ein König, der wirklich auf dem Thron sitzt, da ist ein anderer König, das ist mein König. Wisst ihr, warum ich das Beispiel genommen habe? Weil wir auch solche Leute sind. Jeder von uns, alle miteinander. Wir sitzen auf unserem Thron. Jeder. Und wir sagen, ich regiere. Ich regiere. Und das ist mein Königreich. Und alles muss nach meinem Wille geschehen. Ist das nicht eure Überzeugung? Vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber vielleicht stimmt es bei dem einen oder anderen doch. Ich regiere, ich bin König und alles muss geschehen, wie ich es denke. Aber war es denn für den David wirklich so? War es so, dass er selbst in seinem Leben sagen konnte, ich bestimme alles? Und ich kann jeden einzelnen Tag im Voraus bestimmen. Ich richte ihn so ein, wie er mir gefällt. Lest einmal die Geschichte Davids. Wie oft lesen wir davon, dass einfach Feinde kamen, der Philister und andere. Bis ins hohe Alter hinein haben sie ihn bedrängt, dass einmal einer seiner Generäle ihm beistehen musste, als er selber schon schwach geworden war. Hat er das geplant? War das so für ihn in seiner Regierung mit drin, dass er sagte, heute habe ich Freude, einmal so richtig in Todesgefahr zu kommen und also erschlagen zu werden, fast erschlagen zu werden? Nein, das war nicht für ihn drin. Und so ist es natürlich auch nicht für uns drin, dass wir alles bestimmen können. Und wir merken es eigentlich jeden Tag, jeder von euch merkt es, jeden Tag merkt er, dass er nicht selber bestimmt, sondern dass ein anderer bestimmt. Unser Tagesablauf wird nicht ganz allein von uns bestimmt, sondern wir haben Dinge, denen wir uns zu fügen haben, wo wir uns einzuordnen haben, wo niemand danach fragt, ob es uns gefällt oder nicht gefällt. Irgendwo merken wir schon, dass da ein anderer regiert. Aber die Frage ist, ob wir ihn selber auch König nennen. Mein König, so sagte David hier. Mein König. Das ist eine Aussage, die man gar nicht so leicht auch machen kann. Mein König. Denn wenn man unzufrieden ist mit seinem Leben und mit der Regierung, so wie sie im Augenblick verläuft, dann ist es so, dass man ganz schlecht mein König sagen kann. Weil dann ist es ja eigentlich mehr, dass man ihn kritisiert. Kritisiert ihr ihn gerade? Der Herr regiert. Aber ich bin nicht zufrieden damit, wie er regiert. Ich bin nicht zufrieden damit, wie mein Leben läuft. Ich bin nicht zufrieden damit, was für Ziele ich bisher erreicht habe. Überhaupt würde ich vieles ändern, wenn ich es nur könnte. Ist es wirklich so, dass wir, wenn wir könnten, besser regieren könnten? Würde? Wären wir dazu in der Lage? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir im Grunde genommen eingestehen, dass wir selber nicht regieren können. Das lese ich in der ersten Seite der Bibel. Da kommt der Mensch und wird von Gott vollkommen geschaffen. Und alles ist gut. Und er darf regieren, er darf diese Erde wirklich auch regieren. Er hatte Verantwortung. Eins von den ersten Dingen, was ich lese, dass er in seiner Verantwortung versagt und seine Regierung zerbricht. Und fortan ist er gebunden. Fortan ist er unter der Sünde, wie man so schön sagt. Sein Herz wird bestimmt von der Sünde. Er wird schon als Sünder geboren. Nun, ist es doch viel besser, dass der Herr regiert. Denkt ihr das auch? Wenn wir hier in diesem 99. Psalm lesen, preisen sollen sie die Stärke des Königs, heißt es Vers 3 und Vers 4, preisen sollen sie die Stärke des Königs, der das Recht liebt. Eines von den Dingen, die wir ganz und gar verlernt haben durch die Sünde, ist, was Recht ist. Was ist Recht? Recht für mich ist Doppelpunkt. Und dann setzen wir gewisse Dinge ein. Danach leben wir übrigens auch. Gell? Machen wir alle. Aber wir wissen ja gar nicht, was Recht ist. Wir wissen es gar nicht. Wir haben es ganz und gar verlangt. Niemand von uns weiß hundertprozentig, was Recht ist. Aber das sind auch die Gründe, warum wir, wenn Gott regiert in unser Leben hinein und unser Leben bestimmt, ganz oft sagen, das ist nicht recht. Habt ihr das nicht auch in der vergangenen Woche einmal gesagt? Das ist nicht recht. Nun, dann habt ihr Einspruch erhoben gegenüber der Regierung Gottes. Dann habt ihr gesagt, so geht's nicht. Er regiert recht. Er hat das Recht lieb. Und er leitet uns in einer vollkommener Art und Weise. Wenn man sich diesem König anvertraut, dann ist es im Grunde, wie der Psalm 97 es sagt, dann darf es so sein, der Herr regiert, heißt es dort auch, Psalm 97, Vers 1, es juble die Erde, mögen sich die vielen Inseln freuen. Das ist Gottes Erwartung. Warum? Weil er recht regiert. Wisst ihr eigentlich, dass das hier so wie ein Schlüssel ist zum Schatz, den ich euch da in die Hand gebe? Wenn ich Gott als mein König erkenne, der mich geschaffen hat, der für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, dann habe ich den Schatz in der Hand für meine Freude. Habt ihr denn? Dass er sagt, ich freue mich. Ich freue mich. Versteht ihr? Das passiert, wenn wir wirklich Gott als unseren König, als den, der regiert, sehen. Wenn wir ihn so wahrnehmen. Nicht irgendwelche Vorgesetzte regieren. Nicht irgendwelche Menschen, die es vielleicht böse mit uns meinen, regieren. Nur vordergründig regiere sie vielleicht. Aber im Hintergrund regiert Gott. Als Hiob alles verloren hat, hat er nicht gesagt, der Feind hat es mir genommen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Er wusste, wer regiert. Und das ist mir ein Anliegen, dass ihr es für euch begreift. Wo gehe ich eigentlich hin mit meinem Leben, wenn Dinge passieren? Wem gebe ich die Schuld? Ne? Mama, du bist schuld. Papa, du bist schuld. So heißt es manchmal von den Kindern. Aber auch von den Erwachsenen kann es heißen, der versaut mir das Leben. Der macht mir es schwer. Der Herr ist es, der regiert. Und der Herr ist es, der unser Leben bestimmt. Und er bestimmt es nicht mit dem Ziel und mit der Absicht, dass er unser Leben versauert, sondern ganz im Gegenteil, damit wir gefestigt werden. Es heißt einmal, in Psalm 96, Vers 10 sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König, darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Das soll unser Zeugnis sein. Die Erde steht fest, weil der Herr regiert. Aber dazu muss ich erst einmal für mich persönlich so auch kommen und es sagen, mein Leben steht fest. Ich empfinde es ganz anders. Ich empfinde im Grunde, dass mein Leben wie so auf einem schiefen Boden, schiefer Ebene steht, wo es dauernd wackelt. Wie ein Stuhl, wo ein Bein des Stuhles zu kurz ist und es wackelt dauernd. Der Stuhl wackelt dauernd. So komme ich mir manchmal vor, so kommen wir uns manchmal vor. Keine Festigkeit. Deswegen ist das etwas, was ich im Glaube auch ergreifen muss. Und im Glaube, im Blick auf den Herrn Jesus und seine Regierung, werde ich es auch merken und feststellen und würde es mir ein Segen sein. Deswegen ist das Hören auch heute Morgen allein gar kein, in dem Sinn, Segen, dass wir sagen, das ist schon alles. Nein, es muss mit Glaube verbunden werden. Wenn ihr nur hört, was ich euch sage, aber nicht euer Leben, eure Existenz darauf setzt und dem fest vertraut, bewirkt es gar nichts. Versteht ihr? Also muss ich sagen, mein Leben ist ein festes, es steht felsenfest, es ist auf dem Felsen gegründet, auf Jesus Christus gegründet. Der Herr regiert. Und aus dem Grund darf ich fest sein, darf ich stabil sein. Aber lasst uns weiter vorangehen und schauen, was als zweites hier noch steht. Der Herr regiert nicht nur, sondern der Herr thront. Ich möchte euch hier am Anfang, also so heißt es ja im zweiten Teil, der Herr thront zwischen oder über den Cherubim. Aus dem Psalm 2 etwas lese. Psalm 2. Wisst ihr, dass Gott in seiner Beziehung zu dieser Welt und zu den Menschen, die ihn also verachten, überaus gelassen ist? Habt ihr das schon mal bemerkt? Er ist so gelassen, dass er tausende von Jahren warten kann, bis sie dann am Ende gerichtet werden. Die, die ihn hassen, die ihn verachten, die gegen ihn kämpfen, die ihn nicht glauben, die ihn verspotten. Er ist so gelassen über sie. Aber ich lese es euch jetzt mal vor, wie es dort heißt im Psalm 2. Die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Jetzt kommt Vers 4. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet ihrer. Keine Aufregung in dem Sinn, was muss ich jetzt machen? Da greift jemand meinen Thron an. Der glaubt gar nicht an mich. Das darf doch nicht sein. So regiere irdische Könige. Wenn sie vom Volk nicht anerkannt werden, dann können sie ordentlich mal durchgreifen. Nun, manchmal tut es Gott auch, aber er hat eine große Gelassenheit. Jetzt wird es praktisch für uns. Wir sitzen mit Christus in den himmlischen Regionen, sagt der Epheserbrief. Warum sind wir nicht gelassen, frage ich mich jetzt. Viel gelassener gegenüber den Schwierigkeiten, die in unserem Leben da sind. Warum können wir nicht ruhig sein? Wir dürfen es, wir können es durch den Herrn Jesus Christus. Wir müssen uns doch keine Angst einjagen lassen. Von Menschen, die Gott verachten, von Menschen, die nun gegen Gott streiten, die ihn verspotten, die ihn auslachen. Warum sollte uns das Angst machen, wenn es unserem Herrn keine Angst macht? Wenn er lacht und über sie spottet, wenn er so gelassen und ruhig ist, darf ich gelassen und ruhig sein. Liebe Geschwister, nur so können wir in einem Augenblick, wo uns Menschen begegnen, die uns ins Angesicht hinein verspotten, ruhig bleiben und ein Zeugnis für den Herrn sein. Wenn wir ihnen mit gleicher Münze heimzahlen, geht es meistens nicht gut aus. Aber wenn wir mit Christus in den himmlischen Regionen sitzen, werden sie das merken. Sie werden es feststellen. Sie werden sehen, der regt sich ja gar nicht auf. Der kann ruhig bleiben. Warum? Kolosserbrief, Neues Testament, der Friede Christi regiere in euren Herzen. Da haben wir es wieder. Der Herr als König, er regiert, er thront. Er thront in meinem Herzen. Mit seinem Friede. regiert er, dieser Friede, in deinem Herzen? Wenn der Herr Jesus Christus regiert in meinem Herzen, wenn er Herr ist, dann muss eigentlich Friede in meinem Herzen sein, weil er der Friedefürst ist. Habt ihr diesen Frieden? Habt ihr diese Ruhe und diese Gelassenheit? Wenn ihr sie nicht habt, dann nur aus dem einen Grund, weil ihr den Herrn Jesus Christus gar nicht so anschaut, wie er ist, und auch nicht den himmlischen Vater und nicht den Heiligen Geist in seinem Werk. Das ist der Grund. Und morgen und übermorgen leidet ihr dann wieder. Und ihr fragt euch, warum leide ich denn nur so? Warum ist mein Leben nur so schwer? Warum habe ich keine Lust an all dem, was mir da so begegnet? Und das, dann leiden wir wieder. Und wir merken aber nicht den Zusammenhang. Wir merken nicht, dass es uns mangelt an dem Blick auf den Herrn Jesus Christus. Der Herr regiert. Er thront über den Cherubim. Seht ihr ihn dort thronen? Oder sagt ihr viel eher, nein, bei mir, in meinem Herzen regiert so viel Negatives. Ungeduld, Angst, Hoffnungslosigkeit. Oder in meiner Familie regiert Unglaube, Ungehorsam, was weiß ich noch alles, was man noch dazu fügen könnte. Oder in meinem Ort, wo ich wohne, an meinem Arbeitsplatz regiert, kann ich nun weiter fortsetzen. Eben der Antichrist, könnte man jetzt sagen. Menschen, die Gott hassen. Ist es so? Ist es wirklich so? Nun, dann seht ihr den Herrn noch gar nicht als den, der regiert. Und er thront nicht, ist nicht erhaben, so erhaben, wie er uns in der Bibel dargestellt wird. Und ihr leidet immer noch so sehr, weil ihr gar nicht zu diesem Friede gekommen seid. Nun möchte ich euch einladen für dieses neue Jahr. Ihr habt es erfahren in den vergangenen Tagen, wie schnell es passieren kann, dass man von seiner Sicherheit herausgerissen wird. Und auf einmal ist alles in der Schwebe. Auf einmal ist alles in der Schwebe. Jetzt, wer regiert? Wer thront? Wer ist so erhaben, dass er jetzt noch alles festhält, wo ich gar nichts mehr festhalten kann? Ist das nicht unser Problem oft, dass wir sagen, wenn ich es nicht mehr festhalten kann, dann hält es ja niemand fest? Wenn der Herr nicht für das Haus sorgt, wenn er nicht über das Haus wacht, ja, dann wachen die Wächter umsonst. Also eher so, von der Seite her muss man es betrachten. Du kannst machen, was du willst, wenn du nicht ihn als dein Wächter siehst, als dein König, dann ist all deine Sorge und all deine Mühe nicht dazu in der Lage, dir wirklich Sicherheit und Geborgenheit zu verschaffen. Aber wenn du einmal es immer wieder schaffst im Alltag, auf ihn zu blicken, mach es mal. Versuch es mal als Hausaufgabe für die nächste Woche mitzunehmen. Diesen einen kleinen Vers aus Psalm 99. Und dann mach es so, dass wenn es dir wieder mal eben in der Weise geht, dass du sagst, ich könnte alles nehmen und könnte es einfach so richtig in die Tonne drehen, sagen wir es mal so auf diese Weise, dass du dann sagst, aber der Herr regiert. Mein Herr regiert. Mein Herr thront. Werdest du es machen? Werdet ihr es machen? Nun, Gott stellt euch die Frage. Es ist nicht meine Frage, versteht ihr? Es ist Gott, der mit euch redet, der euch sein Wort gibt und der euch ruft und sagt, wirst du mich sehen auf meinem Thron, wie ich dort sitze? Nun, ich muss weiter fortfahren. Er thront über dem oder über den Cherubim. Im Alten Testament kommen die Cherubim vor, zum einen als die Engel, die das Paradies bewachen, dass niemand dort hineingeht, um vom Baum des Lebens zu essen und dann ewig und für immer verloren zu sein. Das erste Mal, 1. Mose 3, Vers 24, wo es auftaucht, dieses Wort Cherubim. Wisst ihr, wo es nachher noch auftaucht? Wer von euch weiß es? Jetzt machen wir mal Bibelkunde ein bisschen. Wo tauchen Cherubim auf? In der Bundeslade. Und sie sind, genau, das ist richtig, über der Bundeslade. Dort auch standen sie mit ihren vier Flügeln und bedeckten die Bundeslade. Und es war der Ort, wo auch Gott selber sich offenbarte und redete mit seinem Volk. Jetzt schlagen wir mal miteinander auf aus dem 4. Mosebuch, Kapitel 7, Vers 89. 4. Mose 7, Vers 89, dort heißt es in folgender Weise, das ist eine Beschreibung, wie der Mose in das Zelt der Zusammenkunft hineinging. 4. Mose 7, Vers 89, und wenn Mose in das Zelt der Zusammenkunft hineinging, um mit ihm zu reden, also mit dem Herrn zu reden, dann hörte er die Stimme zu ihm reden, vom Deckel herab, der Sühnedeckel, der auf das Kreuzeswerk Jesu hinweist, der im Neuen Testament, im Römer 3 wieder auftaucht, vom Deckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses war, zwischen den beiden Cherubim hervor, und er redete zu ihm. Gott thront über den Cherubim. Nun, der Christ im Alten Testament, der Gläubige, der diesen Psalm vorgelesen bekommen hat, der dachte daran und wurde im Grunde genommen stracks oder geradewegs zu dem Herrn Jesus Christus, zu dem kommenden Erlöser geführt. Da thront Gott. Da offenbart sich Gott in seiner Herrlichkeit, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Güte. Oh, wie gerne würde ich euch alle nehmen und euch direkt unter das Kreuz stelle. Wisst ihr, dass damals, als der Herr Jesus gekreuzigt wurde, viele Menschen unter dem Kreuz standen? Und das, was mit das Allerschlimmste darstellt, in den Berichten in der Evangelie, viele von ihnen spotteten. Nun, wenn ihr in die Gegenwart Gottes gebracht werdet und wenn Gott euch vor das Kreuz stellt und unter das Kreuz stellt, wie reagiert ihr darauf? Tretet ihr unter das Kreuz? Tretet ihr an den Ort, wo sich Gott offenbart und mit euch redet, still und andächtig? Könnt ihr das? Er thront über den Cherubim. Könnt ihr ihm euer Herz schenken? Könnt ihr nicht? Dazu seid ihr nicht in der Lage. Es ist euch unmöglich. Und doch vermag der Herr euch zu ziehen. Kommt und bittet ihn darum, dass er es tut. Er thront über den Cherubim. Er offenbart sich dort. Diese Cherubim waren aber zugleich auch wunderbare, herrliche Engel. Und sie werden in Verbindung gebracht mit der Herrlichkeit Gottes selbst. Und das muss ich euch auch noch kurz vorlesen. Im Hesekiel-Buch steht es und wird auch mal in dieser Weise erklärt. Im Hesekiel-Buch, im 9. Kapitel heißt es, und die Herrlichkeit, Vers 3, Hesekiel 9, Vers 3, und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zur Schwelle des Hauses hin. Da zieht sie davon. denn Israel hat sich ganz und gar versündigt. Aber wenn ich darüber spreche, dass der Herr über den Cherubim thront, dann muss ich von der Herrlichkeit Gottes reden. Und ich habe es schon bei dem Lied gesagt, was wir heute Morgen gesungen haben, das erste Lied, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist so schwierig für uns. Ich sage euch, in der Psalme steht es so geschrieben, die Herrlichkeit Gottes erfüllt die ganze Erde. Gott thront über den Cherubim. Könnt ihr euch vorstellen, dass heute, zu der gleichen Zeit, wo ihr hier sitzt, auf der Erde, in der Gemeinde Jesu Menschen sitzen, die auf den Herrn Jesus Christus blicken, so wie er ihnen geoffenbart wird, in der Bibel, durch die Predigt. Und es gehen die Augen auf und sie weinen, weil sie so überwältigt sind von der Herrlichkeit Gottes. Oder sie zittern, wie hier in unserem Text, diese Vögel. Die Erde bebt. Manchmal tut es ja gut, im Fußball ist das sowas, ne? Wer will schon gerne untere Kreisklasse spielen? Nö, wir wollen Bundesliga, am besten wollen wir noch Champions League gewinnen, ne? Ist doch ganz klar. Oh. Nun, wie würden wir als Gemeinde abschneiden? Wir stellen mal die ganze Gemeinde auf der ganzen Erde nebeneinander und wir schauen einmal, wo wirklich die Herrlichkeit Gottes gesehen wird und wo sich die Gemeinde an ihm erfreut, wo sie ihn erblickt, wo sie ihm zujubelt, wo sie erzittert, wo sie ganz Ohr und ganz Auge und ganz Herz ist, ganz mit dabei, ganz wahrnehmend. Gott redet mit mir. Oh, wie schön ist es, dass Gott mit mir redet. Ein Tag in seiner Vorhöfe ist besser wie 1000 andere draußen in dieser Welt. Geht es dir so? Sind es wir als Gemeinde? Oder sitzen wir nur hier, weil es Sonntag ist? Tradition! Natürlich, geh in die Gemeinde. Aber wenn wir nicht die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn wir ihn nicht wahrnehmen, wie er über den Cherubim thront, wenn wir nichts davon erkennen und verstehen, werden wir irgendwann nicht mehr kommen. Vielleicht sogar noch bis zum Lebensende doch kommen aus Tradition. Aber wir werden es satt haben. Das ist so langweilig. Das ist so langweilig. Gestern Abend saß ich und habe über den Christmas Evans gelesen, einer der Erweckungsprediger in Wales. Und er sprach davon. Da kam die Erweckung und die Leute waren... Oh, sie waren so froh über das Wort Gottes. Und ein paar Jahre später war es für sie langweilig und sie waren nur noch am Kritisieren. Sie waren nur noch am Kritisieren. Die gleiche Gemeinde, versteht ihr? Die gleiche Gemeinde. Wie kann es sein? Ganz einfach. Der Herr ist nimmer vor ihre Augen. Sie sehen nur noch den Nachbarn. Den konnte ich sowieso noch nie leiden. Und der ist überhaupt so, ja, ganz komisch. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in so einer Zeit leben. Wir sehen ihn nicht mehr thronen über den Cherubim. Und deswegen halten wir es auch in der stillen Zeit kaum aus. Können nicht wirklich mit Freude auf ihn schaue und sein Wort höre. Ach, wenn es uns gelingen würde. Ich möchte es euch als Ermutigung mitgeben. In diesem kleinen Vers steckt so viel, dass ihr davon leben könnt. Zu Gottes Ehre leben könnt. Und ihr könnt nicht nur selber zu Gottes Ehre leben, sondern ihr könnt andere einladen, dass sie selber auch diesen lebendigen, herrlichen Gott kennenlernen. Das wäre etwas, was einfach für uns als Gemeinde, für euch als Christen in eurer eigenen Familie so ein großer Segen wäre, an eurem Arbeitsplatz, in eurer Verantwortung. Ihr bringt, wo ihr hingeht, diesen Gott mit, der über den Cherubin thront. Ihr bringt ihn mit und er ist euer Zeugnis. Seine Herrlichkeit umgibt euch. Ihr seid wirklich ein Wohlgeruch auch des Christus, ein Wohlgeruch Christi. Einmal heißt es im Psalm 80, und da wird es auch wieder ganz praktisch, was eben nun sein Throne und sein Wohne betrifft, welches über den Cherubim sich befindet. Psalm 80, Vers 2. Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Josef leidest wie eine Herde, der du thronst zwischen oder über den Cherubim, strahle hervor. Wisst ihr, der Asaf, der wusste, dass Gottes Herrlichkeit, Gottes Licht für ihn Hilfe ist. Und dass er es gerne leuchten lassen möchte in unser Leben hinein. Dass er gerne uns leiden möchte. Du Hirte Israels, nimm zu Ohren, der du Josef leidest wie eine Herde, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor. Strahlende Angesichter. Wisst ihr, wie das aussieht? Strahlende Angesichter. Wir alle wollen sie gern haben. Niemand hier sagt, ich möchte am liebsten so ausschauen wie jemand, der sich entsetzlich fürchtet, der traurig ist und entsetzt ist. Sondern wir sagen, wir wollen strahlende Angesichter haben. Strahlende Angesichter. Wir wollen strahlen. Das Interessante ist, dass wir ja auch in unserem Herzen danach suchen. Gell? Wir haben ein Verlangen danach. Wir lachen gerne. Wer lacht nicht gerne? Wir strahlen gerne. Aber bitte, wo kriege ich dieses Strahlen nur? Fragt sich der Einzelne. Gell? Wo kriege ich das nur her, dieses Strahlen? Und das ist das Übel der Sünde, unserer Verlorenheit. Wir suchen es überall. Aber nur nicht an dem Ort, von woher es kommt. Gott, der über den Cherubim wohnt. Von daher kommt's. Von daher kommt Licht. Von daher kommt ein strahlendes Angesicht. Mit aufgedecktem Angesicht schauen wir die Herrlichkeit des Herrn, sagt der 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Und werden so verwandelt von einer Herrlichkeit in die andere Herrlichkeit. Durch den Herrn, durch den Geist. So können wir strahlen. Bitte, wenn ihr jetzt in der nächsten Woche sauer seid wegen irgendetwas, dann beschwert euch ja nicht bei Gott, weil Gott euch heute erklärt hat, wie ihr selber zum strahlenden Angesicht kommen könnt. Strahle hervor, so sagt der Asaf für sich, so erklärt er's. Nun, ich muss zu meinem letzten Punkt kommen, sonst wird es viel zu lang. Und dieser letzte Punkt ist einer, der im Grunde uns vielleicht mit dem allermeisten Schwierigkeiten und Probleme macht. Weil wir im Augenblick so wenig Reaktionen auf unser Zeugnis erfahren. Büchertisch, Krankenhaussinge. Nun, was ist im vergangenen Jahr geschehen? Wie viele Menschen sind errettet worden? Wissen wir von welchen? Das Zeugnis, das wir am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft geben. Menschen, mit denen wir reden. Ich habe euch erzählt, wie ich an Weihnachten neben einer von der Verwandtschaft saß. Junges Mädel, 17 Jahre alt, sagte auf die Frage hin, ob das sie denn auch bewegt. Vorher hatte ich eine kleine Andacht gehalten, bewegt sie nicht. Danach fragt sie eigentlich nicht. Interessiert sie nicht. Nun stellt euch vor, diese Person begegnet einmal Gott. Ihr wisst ja gar nicht, wer das ist, deswegen kann ich das jetzt mal so sagen. Was geschieht? Wir lesen es. Sie wird zittern. Warum? Dieses Zittern kann zwei Gründe haben, von dem hier im Psalm 99 die Rede ist. Die Völker zittern. Verlorenheit oder Errettung? Eins von beiden. Die, die verloren sind, werden fliehen, wenn Christus wiederkommt, in die Berge hinein, in die Höhle. Nun, warum gehen die in die Berge? Sind es Bergforscher? Sind es Höhlenforscher? Natürlich, die wollen da die Steine abklopfen, weil es sie so interessiert. Nein, sie haben so schreckliche Angst. Sie haben so eine schreckliche Angst vor dem lebendigen Gott, weil sie es wissen. Sie haben es verpasst. Den Augenblick, den Zeitpunkt, wo sie hätte umkehren sollen. Sie haben es verpasst. Gott hat sie gerufen und sie sind an ihm einfach vorübergegangen. Und nun ist es zu spät. Und der Herr kommt und sie wissen, ich bin verloren, ich bin verloren, ich bin verloren. Was macht jemand, wenn er verloren ist? Er rennt davon. Er rennt davon. Nun, diese junge Frau, mit der ich gesprochen habe, rannte nicht davon in dem Augenblick, als sie von Gott hörte. Aber wenn sie ihr Leben so weiter fortführt und bis zum Ende ihres Lebens so lebt, wird sie einmal, wenn sie Gott trifft, in ihrer Art und Weise erschrecken, dass es ihr durch Mark und Bein fährt. Jetzt ist es gut zu erschrecken, nicht später, wenn es zu spät ist. Erzittern. Er kann wirklich beeindrucken. Nun, ein Vers lese ich euch noch und dann schließen wir hier ab, nur als Beispiel, wie er zu beeindrucken vermag. Nicht nur im Psalm 99 heißt es, die Erde, sie bebt und die Völker, sie zittern, sondern wir lesen 2. Mose 15, die Verse 13 und 14 folgendes. Da heißt es, und so wird es da vom Mose aufgeschrieben, als quasi Zeugnis. 2. Mose 15, die Verse 13 und 14. Du hast durch deine Güte geleitet das Volk, das du erlöst hast, hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Nun, die Völker hörten es, sie bebten. Angst ergriff die Bewohner Philistias. Nun, ich weiß, dass wir im Grunde genommen nicht Angst und Schrecken verbreiten wollen, sondern wir wünschen uns hier sehr, dass wir ein Segen für die Menschen sein können und viele auch erweckt werden. Aber einmal das festzuhalten, niemand, der erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, kein einziges Kind Gottes, welches erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, wird in dieser Welt leben, ohne einen gewaltigen Eindruck zu hinterlassen. Wenn wir in den Fußstapfen Christi wandeln, dann triefen wir vor Fett. Seine Fußstapfen triefen vor Fett, so heißt es in der Bibel. Dann sind wir überfließend. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von des Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nun, wenn Ströme lebendigen Wassers von uns fließen, dann werden wir beeindrucken. Wir werden wirklich in der Lage sein, andere Menschen ein Segen zu sein. Es heißt einmal so schön im Jesaja 64, oh, dass du die Himmel zerrissest, herniederführst, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten, wie Feuer Reisig entzündet, Feuer, die Wasser wallen macht, um deinen Widersachen, deinen Namen kundzutun. Aber nicht nur deine Widersacher, sondern damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern, auch im positiven Sinn, dass sie erweckt werden. Nun, wenn der Herr sein Angesicht aufleuchten lässt, dann kann auch Heilung geschehen. Will das nicht aufleuchten lassen? Vermag er nicht uns zu beeindrucken, wie vermag er dann die Verlorenen zu beeindrucken? Manchmal muss man genau diese Frage stellen. Manchmal ist das ja auch unser eigentliches Problem. Wenn uns das nicht von Herzen bewegt, was wir in unserer persönlichen Gemeinschaft mit Gott erfahren, warum sollen wir andere bewegen? In der Predigtunterweisung ist das eins mit von den Dingen, die die Puritaner allen denen, die Predigt lernen wollten, immer wieder erklärt haben. Wenn dein Herz nicht brennt, wenn das Wort, was du weitergibst, dein Herz bewegt, wenn du nicht erfüllt bist davon und es dich also wie unter Starkstrom setzt, wie vermagst du, die anderen zu bewegen? Aber bitte, wenn ihr nicht erfüllt seid von dem Herrn Jesus Christus, wie wollt ihr die anderen bewegen? Wie wollen wir als Gemeinde die anderen bewegen? Versteht ihr? Bitte, geben wir nicht immer Gott die Schuld und sagen, Gott ist schuld, dass heute so wenig passiert. Er ist souverän. Ja, und die Rettung ist des Herrn. Was dem Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Ja, und doch, Kapernaum, Kapernaum, wie viel habe ich unter dir getan? Sinngemäß sage ich das jetzt mal, wie es der Herr gesagt hat. Aber nichts ist passiert. Ihr habt nicht Buße getan. Versteht ihr? Das sagt der Herr Jesus Christus selber. Da gab es keinen Fehler, keine langweilige Predigt, nichts. Kein Flecke, kein Runzel, nichts, was er hätte anklagen können. Da hast du versagt, da hast du was falsch gemacht. Und er muss mit ihnen schimpfen und muss am Ende sagen, Kapernaum, Kapernaum, bis in den Himmel bist du erhöht worden. Aber am Ende wirst du hinabfallen in den Abgrund. Der Herr beeindruckt, ja. Und er tut es auch heute. Ich möchte es uns als Ermutigung mitgeben für das kommende Jahr. Als Ermutigung für unser Leben. Dies steht, dies ist ein Satz, den ich Gott hinlegen kann. Wir machen das zu wenig, dass wir seine Verheißungen ihm hinlegen. Herr, du regierst, dein Reich ist schon gegenwärtig, sagte Herr Jesus einmal auf die Frage, der Pharisäer, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist nicht so, dass ihr sagen könnt, na, da kommt es oder da wird es dann kommen. Es ist mitten unter euch. Ich regiere. Werdet ihr diesen Vers für euch ergreifen? Nun, ihr denkt an eure Kinder. Ihr denkt wirklich an eure Kinder. Ihr denkt an denen, die ihr liebt. Und sagt, ich möchte, dass dieser Mensch bewegt wird. Ich möchte, dass er zur Umkehr kommt. Werdet ihr den Vers für euch als Gebetsanliegen nehmen? Herr, Herr, regiere. Dass diese Menschen zur Umkehr kommen, dass diese Menschen erzittern, dass sie zu Buße geführt werden. Leuchte hervor zwischen den Cherubim, leuchte hervor. Werdet ihr es machen für euch? Ich möchte euch dazu ermutigen, der Herr vermag heute zu beeindrucken. Und wisst ihr das Schöne, wenn wir es lesen, in der Bibel am Ende der Zeit, wenn er kommt, werden ihn alle sehen. Vom ganzen Erdkreis. Sein Licht wird auf die ganze Erde gehen. Vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Er wird überall zu sehen sein. Er hat kein Problem, sich zu offenbaren. Wisst ihr? Er hat kein Problem. Ein Wort nur, sagt der Hauptmann. Der hat geglaubt. Rede nur ein Wort und mein Knecht ist gesund. Ach, wenn wir das so für uns festhalten. Herr, rede du doch dieses eine Wort. Rede du doch dieses eine Wort. Und dann gehen wir Gott auf die Nerven. Wie die Witwe, die den Richter darum bittet, schaffe mir Recht, schaffe mir Recht. Und der Richter kann es gar nicht mehr aushalten. Er ist nicht mehr in der Lage, damit umzugehen. Er sagt, die nervt mich, diese Frau. Ich kann sie ja gar nicht leiden. Aber weil sie mich so nervt, deswegen will ich ihr helfen. Und der Herr sagt, So sollt ihr bitte, so beharrlich, so ausdauernd, so sollt ihr bitte. Oh, tun wir es doch. Herr, regiere, bring die Menschen zur Umkehr. Herr, wirke. Nun, der Herr vermag es. Ich möchte hier am Schluss mit uns still werden und gemeinsam mit uns beten. O Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir in dieses neue Jahr gehen dürfen mit dem Blick auf dich als König. Ich wollte dir danken dafür, dass du regierst. Wir sind ganz offen und ehrlich, wir müssen schon bekennen, dass wir es manchmal gar nicht sehen. Und dass wir manchmal verzweifelt sind, weil wir sagen, hier regiere alle anderen, aber nur nicht das Rechte. Vergib uns, Herr, dass wir so sehr dich missachte und nicht wahrnehme, dass du auf dem Thron sitzt. O, erbarme du dich über uns, Herr, dass wir neu auf dich sehen. Und hilf uns, es festzuhalten. Es ist ja recht, einmal für kurze Zeit es zu hören, aber werden wir es in der nächsten Woche wirklich auch festhalten? Werden wir sagen, der Herr regiert, der Herr thront? O Herr, hilf, dass wir es festhalten können für uns, aber hilf uns auch in Bezug auf unser Zeugnis, dass wir festhalten an deinem Werk und der Kraft deiner Erlösung, die Macht deines Blutes frei zu kaufen und zu erneuern, Leben zu schenken. Ja, wir danken dir, dass wir das lernen dürfen und du uns da auch weiter voranführen möchtest. Amen.